Dieser Inhalt wurde im entgeltlichen Auftrag der Wiener Börse durch die Presse produziert.
Warum sollte ein Unternehmen an die Börse gehen? Der heimische Kapitalmarkt ist der Motor für die österreichische Wirtschaft. Er bietet enorme Vorteile, doch noch immer scheuen sich viele vor dem Tanz auf dem Börseparkett. Ich lade Sie zu einer Art Schnupper-Tanzkurs ein mit Mr. Börse himself, Christoph Borjan, CEO der Wiener Börse. Er ist wohl der größte Rosenstreuer, den sich die österreichische Kapitalmarkt zur Wirtschaft nur wünschen kann. Neu dabei, aber auf jeden Fall mit Schwung und auch Vorkenntnis, Michael Tritzka, Finanzvorstand der WEB Windenergie AG. Das Energiewendeunternehmen plant nächstes Jahr eventuell, wenn es klappt, die Notiz am Aktienmarkt. Und Klaus Mader, Vorstandschef der SBO AG, der Chef des Weltmarktführers von Hochpräsentationskomponenten, hat schon so manches Aktienrodeo hinter sich und wird uns heute Einblick in seine Erfahrungen. Die WEB Windenergie ist eine Publikumsgesellschaft mit fast 7000 Aktionären, deren noch nicht börsennotierte Aktien mit Unterstützung einer Online-Plattform gehandelt werden. Sie gehen nächstes Jahr, wenn alles gut geht, an die Börse. Herr Tritzka, haben Sie sich das gut überlegt?
Das ist eine gute Frage. Wir überlegen es uns noch immer. Ich hole ein wenig aus. Die WEB ist eine Publikumsgesellschaft, die Vorfeldorganisationen 1995 gegründet wurde. Da haben sich einfach ein paar Enthusiasten zusammengetan, haben ihr Privatgeld genommen und Windräder gebaut. Es waren einige Gruppen, die sich dann 1999 zur WEB Windenergie AG zusammengeschlossen haben. Man hat da sehr progressiv, denke ich, eine Aktiengesellschaft gegründet, weil die Abwicklung einfach gut funktioniert hat. Es war ein sehr kleines Unternehmen mit einigen Aktionären und damit war das Thema Börse damals kein Thema. Inzwischen ist das Unternehmen gewachsen, wir sind größer geworden, wir haben knapp 7000 Aktionäre, denen das Unternehmen gehört. Und wir denken über das Thema Börsennotierung nach.
Und Sie hoffen ja wahrscheinlich auch, damit weiter wachsen zu können, oder?
Genau, die Idee der WEB war es immer, und das ist es auch jetzt noch, Geld einzusammeln von den Investoren und Privatinvestoren die Möglichkeit zu geben, Kraftwerke, Windkraftwerke und seit einigen Jahren auch Photovoltaikkraftwerke zu bauen. Und wir betreiben die dann, verkaufen den Strom aus den Kraftwerken und mit dem finanzieren wir die Kraftwerke, zahlen die Mitarbeiter und auch Dividenden für unsere Aktionäre. Wir sehen tolle Chancen am Markt. Erneuerbare Energie ist ein toller Wachstumsmarkt. Inzwischen, was mich sehr freut, weil das hat einige Jahre gedauert, bis wir da hingekommen sind, inzwischen ist Wind und Photovoltaik auch die billigste Form, Strom zu produzieren. Das war vor 10 Jahren ganz, ganz anders, aber da hat sich einfach sehr viel getan. Und von daher sehen wir gute Wachstumsmöglichkeiten, gute Wachstumschancen. Und da ist die Börsennotierung eine logische Idee oder ein logischer Schritt, neue Aktionäre zu gewinnen.
Ja, Mader SBO ging im März 2003 an die Börse und die Aktie hat ihren Wert mehr als verdreifacht und das trotz Finanzkrisen, Eurokrise und der Transformation in der Energiebranche. Das ist eine beachtliche Leistung. Heute ist SBO Weltmarktführer in der Herstellung von Hochpräzensionskomponenten, Technologien für den Energiesektor und andere Industrien. Welche Rolle hat denn das Listing hier an der Börse dabei gespielt?
Also die SBO blickt ja bereits auf eine sehr lange Börse-Erfahrung zurück. Das Listing in Wien war ja die zweite Börse. Die SBO wurde ja 1997 in Brüssel an die Börse gebracht, nach der Privatisierung im Jahr 1995. Und das Ziel des Börselistings war ganz klar die Finanzierung der Expansion, die Finanzierung des Wachstums. Die europäische Form der Nasdaq in Brüssel war ein guter Start, um Börserfahrung zu sammeln, aber es war definitiv das Listing dann im Jahr 2003 in Wien, das einen neuen Schub gegeben hat, dem Unternehmen. Auf der einen Seite, weil der Kernaktionär von 2/3 auf 1/3 reduziert hat, und man dann den notwendigen Streubesitz auch hatte, 2/3 Free Float, das benötigt man, um einfach auch Liquidität in die Aktie zu bekommen. Und ohne die Börsennotierung, ohne das frische Kapital wäre das Wachstum der SBO nicht möglich gewesen. Und so gesehen blicken wir auf eine langjährige, durchaus auch volatile Börse, Vergangenheit und Gegenwart zurück, weil eben vieles auch davon abhängt, wie die Märkte sind. Ja, nicht nur die Performance des Unternehmens selbst beeinflusst den Börsenkurs, sondern zunehmend auch externe Faktoren. Denken wir an den Liberation Day Anfang April, der sämtliche Aktienkurse in den Süden geschickt hat und auch die Zolldiskussionen, die sehr erratischen und dynamischen, haben auch gewisse Einflüsse.
Herr Borjan, unter den Finanzierungsinstrumenten halten sich die Österreicher an der Börse noch stark zurück. In den USA ist es komplett umgekehrt. Da holen sich die meisten ihr Eigenkapital über die Börse. Sind die Amerikaner da irgendwie mutiger, was den Börsengang angeht? Woran liegt das?
Ja. Durchaus. Also erstmal völlig richtig, Schwerpunkt im alten Europa auf der Kreditseite, auf der Kreditfinanzierung, während in Amerika die Mehrheit der Unternehmensrefinanzierung eben über die Eigenkapitalseite läuft und dann auch gerne über öffentliche Märkte. Und was die Risikoneigung angeht, ist das wohl tatsächlich so. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der kapitalsuchenden wie auf der kapitalanbietenden Seite. Ja? Also sowohl die Unternehmen öffnen sich mit wesentlich größerer Bereitschaft, auch mit dann innovativen Geschäftsmodellen, ja, die natürlich eine Risikokapitalbereitstellung brauchen und die geht eben per se nur über Eigenkapital, wie auch die Investorenseite, die eine ganz andere Risikoneigung hat, auch über ein anderes Handwerkszeug verfügt. Das hat viel mit Historie zu tun. Wir kommen in Europa aus einer per se mal guten Kreditversorgung und das trifft ganz besonders auch auf Österreich zu. Aber die Dinge verändern sich, auch in Europa. Wir haben ja durchaus erkannt, dass die Finanzierung von innovativen Geschäftsmodellen nun mal Eigenkapital braucht. Und wir haben ja auch einige Leuchtpunkte und Leuchttürme in Europa, die da stark vorgelegt haben und auch Modelle bieten, an denen wir uns orientieren sollen.
Ja, so ganz nachvollziehen kann ich die Sorge nicht, denn wenn man sich den ATX auf 5-Jahressicht anschaut, dann gehört er zu den 5 Top-Indizes weltweit, lässt den Hang Seng, den Nikkei 225, den Eurostoxx 50, den TecTax und den Dow Jones seine Bremsspuren sehen. Und auf 1-Jahressicht sieht sogar noch besser aus. Also die Performance ist da.
Ja, nicht nur das. Also mein Ewigkeitspetitum ist ja immer, alles strebt zur Mitte. Und wenn Sie effiziente Märkte haben, dann lohnt sich auch der Vergleich der einzelnen Indizes eigentlich nicht. Ja, weil Sie müssen ja als Investor nur in einer Sicherheit ruhen. Ja, nämlich, dass Sie Eigenkapital Renditen langfristig doppelt so hoch sind wie die Fremdkapitalrenditen. Und die 100-jährige inflationsbereinigte, ganz wichtig in dem Zusammenhang immer, 100-jährige inflationsbereinigte Eigenkapitalrendite liegt bei 5%. Sagen dann die einen, das ist aber wenig und die anderen sagen es viel. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Der Kern der Aussage ist immer, sie ist mindestens doppelt so hoch wie alle anderen Alternativen. Der Kredit, also die Anleihen, die Rohstoffe, da ist Gold, der Immobilienmarkt. Ja. Alle übrigens mit einer 100-jährigen inflationsbereinigten Durchschnittsrendite von so um die 2%. Ja. Und naja, wie erschließt man sich diese Rendite mit einem langfristig betriebenen, am besten lebenslang begleitenden Aktien-Sparen in ein hochdiversifiziertes, im besten Fall Weltportfolio hinein. Und dann kann man sich das, was wir Experten dann als die systematische Kapitalmarktrendite bezeichnen, erschließen. Naja, und da gibt es eben Gesellschaftsordnungen, die haben das weit mehr erkannt, ja, und da ist das fast auch Common Sense und Allgemeinbildung, hat viel mit der Organisation der sozialen Sicherungssysteme zu tun, da wo die Leute natürlich aufgefordert sind, etwas selbst mehr in die Hand zu nehmen und nicht in dem Umfang auf ein umlagefinanziertes Sozialsystem wie bei uns vertrauen können. Da haben sie dann in der Regel auch höhere Aktienquoten und auch ein größeres Finanzwissen, um mit diesen Dingen umzugehen. Aber ich glaube, niemand will ja diese Dinge ersetzen jeweils und die Extreme sind da auch nicht ratsam. die Wahrheit und das Optimum liegt wie so oft in der Mitte, und ein bisschen mehr Kapitalmarktorientierung auch unserer Systeme würde uns gut tun. Gibt es gute Blaupausen in Europa, ja, Schweden, Norwegen, Dänemark, Niederlande auch, ja. Jahrzehntelang abrupte Modelle, wie man soziale Sicherungssysteme durch einen kleinen Kapitalmarktanteil ergänzt, nicht ersetzt, ja. Und da lohnt sich der Blick hin.
Das wäre sicherlich noch eine interessante politische Diskussion. Herr Tritzke, es gibt sicherlich nicht nur positive Signale. Ich weiß, es gibt sehr viele Aktionäre, die sich positiv dem Öffnen der Idee des Börsengangs, aber es gibt sicherlich auch Bedenken.
Ich hole vielleicht noch ein bisschen aus. Die Aktien der WEB, die werden auf einem schwarzen Brett gehandelt. Wir nennen das Trade Room. Vereinfacht ist das so ein Willhaben für WEB-Aktien. Mhm. Und das funktioniert auch sehr gut für unsere Eigentümer. Die können ihre Aktien, das hat in den letzten 20 Jahren wirklich gut funktioniert, Aktien zu kaufen und auch zu verkaufen. Wir sehen, dass Professionalisierung des Unternehmens und auch Professionalisierung am Marktplatz an der Zeit wäre. Wir glauben auch, dass wir neue potenzielle Käuferschichten erreichen können, einfach durch die Börsennotierung und die Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen, wenn wir an der Börse notiert sein wollen. Vieles erfüllen wir jetzt schon, aber es gibt einfach noch mehr Komfort am potenziellen Investor, wenn wir diese Regeln auch offiziell einhalten müssen. Für die Eigentümer, die wir jetzt haben, war, denke ich, zumindest bei vielen, der Inhalt des Unternehmens wichtiger ist das Geld verdienen. Ja, die wollten Windräder bauen und erst im zweiten Schritt Geld verdienen. Die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre haben gezeigt, dass das Geldverdienen auch gut funktioniert hat. Aber das Windräder bauen war einfach auch wichtig. Und da sind Vorbehalte, die wir diskutieren müssen, ja, weil die Börse, da geht's halt zumindest im Gefühl unserer Eigentümer hauptsächlich ums Geld verdienen und weniger um etwas zu bewegen. Ja, das ist zumindest das Gefühl, ja. Und dann kommen halt Assoziationen mit so manchen Hollywood-Filmen, wo es um die Wall Street geht, ja, und man das Gefühl hat, wenn ein Unternehmen in Wien oder an der Börse ist, dann ist alles anders. Ja. Ich bin überzeugt, dass sich das Unternehmen nicht verändert, wenn wir an der Börse sind. Wir werden vielleicht offener, wir sprechen noch eine breitere Investorenschicht an, aber sowohl unsere Strategie als auch die Art und Weise, wie wir agieren, wird sich nicht verändern, wenn wir an der Börse notiert sind. Aber das ist etwas, was wir in einem sehr langen Diskussionsprozess einfach mit unseren Eigentümern diskutieren. Und wir müssen sie wirklich überzeugen, diese knapp 8000 Aktionäre, dass die Börse, der Börsengang wirklich eine gute Idee ist, weil wir brauchen ihre Zustimmung, um das auch umzusetzen.
Ein bisschen verstehe ich die Sorge natürlich schon. Umweltliebe ging nicht immer mit Kapitalmarkt oder Kapitalismus einher. Aber die Börse ist da ja auch in einer Transformation. Und auch wenn sich eine Branche ändert, Herr Mader, spricht es wohl auch zum Beispiel auch für Sie als Unternehmen, auch für Sie, wenn sich auch das Unternehmen eben transformiert. Mhm. Und zum Beispiel bei Ihnen explizit ging es sogar so weit, dass der Name dann ja auch nicht mehr Richtig. Gepasst hat. Und man das dann eben, die logische Schlussfolgerung war, dass es eben nicht mehr Schöller Blackman Oilfield Equipment heißt, sondern da fällt jetzt ganz viel weg aufgrund eben auch einer grünen Transformation. Das heißt jetzt einfach nur noch SBO oder SBO. Und können Sie vielleicht ein bisschen erklären, geht der Aktienmarkt in so einer Transformation mit?
Durchaus. Weil was Sie benötigen, auch für eine erfolgreiche Notiz und dann auch eine erfolgreiche Performance, ist ganz klar eine Strategie und eine Equity-Story. Sie müssen den Investor überzeugen. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass der Investor Geld investieren möchte und er möchte es dort investieren, wo er gewisse Ertragschancen sieht, ein gewisses Potenzial sieht oder das für ihn auch Sinn macht, dass sein Geld am Ende des Tages vermehrt wird. Das heißt, eine der Voraussetzungen ist eine ganz klare Equity-Story, eine ganz klare Strategie. Und das haben wir mit unserer überarbeiteten Strategie gemacht, indem wir auf der einen Seite erklärt haben, was sie ist, dass wir auf Basis unserer Kernkompetenzen, die wir haben, das ist das Material-Know-how, die Erfahrung in der Präzisionstechnologie, Hochpräzisionskomponenten und im Anbieten von Hightech Energy, aber auch anderes Equipment, hier außerhalb der Öl- und Gasindustrie erfolgreich sein wollen. Da bietet die Energiewende viele Möglichkeiten. Wir bohren mittlerweile auch für Geothermieprojekte. Wir bohren auch schon nach Lithium, nach Helium und nach Carbon Capture und Storage. Und hier auf der einen Seite ein Unternehmen der Energiewende, hier ein Unternehmen, das sehr oft in die Öl- und Gasecke gestellt wurde, auch durch den Firmennamen. Ich sehe das jetzt gar nicht als entweder oder, sondern als sowohl als auch. Man wird beides benötigen. Gas wird eine Brückentechnologie sein. Energiewende bietet enormes Potenzial. Und wir haben vor 2 Monaten in unserer überarbeiteten Strategie einerseits erklärt, was wir vorhaben, wohin die Reise gehen soll, mit klar messbaren Zielen, ist auch wichtig. Wir haben gesagt, wo wollen wir im Jahr 2030 stehen, Umsatz- und ergebnismäßig. Und auch erklärt, dass unser Kerngeschäft in Öl und Gas noch einige Zeit funktionieren wird, aber wir viele Möglichkeiten mit unseren Kernkompetenzen, das Herstellen von Komponenten, die extremen Anforderungen ausgesetzt sind, wie Hitze, wie Temperatur, auch in anderen Industrien erfolgreich sein können. Und das auch noch kombiniert mit einem neuen Markenauftritt. Sie werden sehen, neues Logo, einer zukunftsweisenden Webseite und das alles dann letztendlich verpackt in einem Firmennamen, wo wir sagen, wir tun ja mittlerweile schon sehr viel mehr als Oilfield Equipment. Ich mag es ja gar nicht, wenn wir bezeichnet werden als der niederösterreichische Ölfeldausstatter, weil wir ja mittlerweile schon sehr viel mehr sind. Und ich merke, seit wir diese neue Strategie veröffentlicht haben, auch Interesse. Nicht nur Interesse seitens der Investoren oder Interesse seitens von Unternehmen, die gerne gekauft werden würden, weil wir ja natürlich auch eine Wachstums- und Mergers und Acquisition Teil als unserer Akquisition haben. Und unsere Strategie haben, sondern auch Personen, die gerne mit uns arbeiten möchten. Ich habe noch nie so viele Bewerbungen bekommen wie in den letzten 2 Monaten, weil sie sagen, bei der SBO tut sich was und da möchten wir gerne ein Teil davon sein. Und ohne die Börsennotierung hätten wir nicht diese Sichtbarkeit, weil uns die Börsennotierung, unsere Quartalsveröffentlichungen, unser Capital Markets Day, unsere Bilanzpressekonferenz die Möglichkeit, die Bühne gibt, das auch nach außen hin kundzutun. Und das sind für mich die 2 größten Vorteile der Börsennotierung. Der Zugang zu Kapital, im ersten Schritt Eigenkapital, durchaus auch Fremdfinanzierung, weil wenn Sie immer Ihre Quartalszahlen veröffentlichen, weiß jede Bank, wie es Ihnen geht. Und das Zweite, die Wahrnehmung und die Sichtbarkeit. Und das sehe ich als die 2 großen Vorteile. Was ich hier noch gerne dazu sagen möchte, die Diskussionen der Aktionäre ob Börsennotierung, das Unternehmen wird definitiv professioneller, strukturierter und disziplinierter, weil das eine Börsennotierung mit sich bringt, weil sie das anbieten müssen. Sie müssen sich jedes Quartal äußern. Sie werden jedes Quartal bewertet. Nicht immer angenehm. Gerade auch in einer langfristigen Strategie wäre es mir manchmal lieber, man gibt uns mehr Zeit und nicht nur das von Quartal zu Quartal denken. Aber Disziplin, Professionalität, Strukturiertheit sind definitiv Faktoren, die die Börsennotierung mit sich bringen.
Ja, und das sollte ja dann auch dem eigentlichen Ziel ja dann auch eigentlich zugute tun. Herr Burschan, ist das etwas, was Sie sehen, dass durch Kapitalmarktfinanzierung die Transformation in Unternehmen besser läuft an die vorherrschenden Herausforderungen, also auch geopolitisch und wirtschaftlich?
Ja, ganz sicher. Also da kann ich direkt anschließen an das, was eben gesagt wurde und es zusammenfassen unter dem Schlagwort: Das Börselisting ist ein dauerhaftes Fitnessprogramm. Ja, ja. Es hält dich aktuell, es hält dich am Markt, weil der Markt danach fragen wird. Und er wird in einer sehr unmittelbaren Feedbackschleife, nämlich über den Börsekurs, auch dann anzeigen, ob das gutiert wird oder nicht. Ja. Ebenso, und da ist übrigens, das ist mir nochmal ganz wichtig vielleicht zu sagen, da ist nicht nur die ultra profitable Strategie gefragt, ja, sondern was mich immer so ganz fasziniert hat eigentlich am Kapitalmarkt ist diese Vielfältigkeit der Angebote, ja. Also denken wir an die Tausenden von gelisteten Unternehmen weltweit, die alle ihren, ja, ureigensten Gesellschaftszweck verfolgen und da ist Ihr Unternehmen gar nicht so speziell. Ich glaube, das würde jedes andere Unternehmen genauso von sich behaupten. Und diese Geschäftsmodelle werden ja dann auch unterschiedlich am Markt positioniert. Da gibt es eben dividendenstarke Titel, da gibt es die Buy-and-Hold-Fraktion, da gibt es die Wachstumsunternehmen, da gibt es dann die ganz Ultraradikalen in der Gruppe vielleicht, die nicht mal Cashflow-positiv sind. Ja. Und das ist ja das Faszinierende, dass dieser Kapitalmarkt all diese Facetten bietet und ja, jeder Investorin, jedem Investor die Chance gibt, sich entsprechend zu positionieren. Und je größer, und da kommt die Börse ja dann ins Spiel mit ihrem Netzwerkcharakter, je größer das Netzwerk ist, im besten Fall ist es global dann zur Verfügung gestellt durch einen voll entwickelten Markt wie die Wiener Börse, kann diese Story eben auch platziert werden und wird resonieren mit einem Anlegerpublikum. Ja. 86% unserer Order kommen aus dem Ausland. Ja. Die großen Handelsteilnehmer sind eben eine Goldman Sachs, eine Merrill Lynch, eine Morgan Stanley, eine JP Morgan, natürlich auch die Erste und die Raiffeisen und die Babak und wie sie nicht alle dann national heißen. Und ja, durch diese Plattform und diesen wirklich globalen Outreach ist so ziemlich wirklich jedes Geschäftsmodell, jede Investmentstory auch platzierbar und weit über das Potenzial einer allein, naja, proprietären Handelsplattform hinaus. So sehr Sympathie ich übrigens dafür habe, ja, ich muss das ehrlich sagen. Also wer in der Lage ist, und Sie sind ja sehr groß geworden damit, Sie haben ja ein unglaubliches breites Publikum eigentlich erreicht, wenn ich Ihre Aktionärsanzahl anschaue. Und ich muss das auch wirklich sagen, also es ist hochgradig anerkennenswert, wer sein Aktienbuch alleine führen kann, einen einigermaßen elektronisch unterstützten, sauberen bilateralen Ablauf organisieren kann und damit wegkommt. Super, wunderbar. Ja. Hat dann übrigens aber auch einen Großteil der Wegstrecke in der Vorbereitung zum wirklich öffentlichen Listing auch schon hinter sich gebracht und braucht eigentlich von dem, was dann noch kommt, keine Angst mehr zu haben, sondern ist eher genau an der Schwelle dann zum nächsten Schritt. Ja.
Herr Tritzka, bei Ihnen steht ja dann, wenn es jetzt sich wirklich weiterentwickelt, nächstes Jahr eine wichtige Abstimmung an. Ist die WEB Windenergie nach einem möglichen IPO überhaupt noch eine Bürgerinnenbeteiligungsunternehmen?
Ja, jedenfalls. Und ich denke, so sind ja Aktiengesellschaften auch entstanden, oder? Dass sich Menschen zusammengetan haben, ihr Geld zusammengelegt haben und etwas ermöglicht haben, was ein Einzelner nicht ermöglichen konnte. Ja, also ich glaube, die Uridee einer Aktiengesellschaft, das ist die WEB. Ja, und ich denke, mit der Uridee einer Aktiengesellschaft funktioniert es auch an der Börse. Und es gibt viele Unternehmen, die ja ähnlich aufgestellt sind. Und ich nehm das Statement von Herrn Boschan gerne auch mit, ja, dass Spirit einfach was Wichtiges ist und ich denke, das ist etwas, was wir unseren Eigentümern auch erklären müssen. Dass wir, nur weil wir an einer Börse notiert sind, nicht das Unternehmen ändern müssen. Ganz im Gegenteil, das hilft uns einfach, den Weg, den wir gehen, gut weitergehen zu können und noch mehr Interessenten für die Idee zu finden. Und das ist etwas, was die WEB schon immer getrieben hat, möglichst viel Kapital einzusammeln und möglichst viel zu bewegen. Ja, und von daher bin ich überzeugt, dass das Unternehmen das gleiche Unternehmen bleibt, nur ein wenig professioneller, mit mehr potenziellen Investoren. Und da haben wir dann die Chance, noch mehr zu bewegen. Und das ist viel, glaube ich, was wir noch tun sollten.
Herr Mader, die SBO ist da irgendwie auch ein ganz schönes Beispiel, weil sie eben auch noch 2/3 Free Float haben. Das ist ein schöner Streubesitz. Wie läuft denn da so eine Hauptversammlung von den ganzen Aktionärinnen und Aktionären überhaupt ab? Also, weil das ist ja eigentlich eine fast grunddemokratische Versammlung, die da.
Naja, wenn man sich unsere Aktionärstruktur ansieht, dann gibt es den Kernaktionär, der das Unternehmen vor 30 Jahren privatisiert hat und dann 2 Jahre nach der Privatisierung das erste Mal an die Börse. Das ist ein Anker, der uns auch wichtig ist, weil wir doch in einer sehr zyklischen Industrie sind, mit Aufs und Abs, die es zu managen gibt, und hier einen Anker auch zu haben, der diese Zyklen versteht und nicht nervös wird, durchaus auch ein Vorteil ist. Und dann gibt es ein sehr breites Spektrum an internationalen Investoren, die nur bedingt wirklich an einer physischen Hauptversammlung teilnehmen, weil sie aus aller Herren Länder kommen, vor allem auch aus dem nordamerikanischen Bereich, wo man unsere Industrie auch noch besser versteht. Und dann gibt es natürlich die ganz klassischen Kleinaktionäre. Das können ehemalige Mitarbeiter sein oder Kleinaktionäre aus Österreich, die dann natürlich auch durchaus eine Hauptversammlung verlängern können, ja, mit zahlreichen Fragen. Aber das ist okay, dem stellen wir uns. Transparenz sind wir, der sind wir verpflichtet, das machen wir auch gerne. Es ist eine gute Gelegenheit, sich auch auszutauschen, auch die unterschiedlichen Meinungen. Ein institutioneller, ein Kleinaktionär hat oft andere Sichtweisen, andere Vorstellungen, da gibt's dann schon mal Diskussionen, warum der Geschäftsbericht nicht mehr gedruckt wird. Aber das ist in Ordnung, ja. Und wir machen das auch gerne und wir bekommen auch sehr positives Feedback im Sinne von, welche Informationen geben wir, wie ist die Stimmung. Und es ist uns auch wichtig. Ja. Man kann es nicht allen recht machen, das muss ich auch dazu sagen. Da ein Kernaktionär, hier ein Kleinaktionär, hier ein Institutioneller, der unterschiedliche Sichtweisen hat. Manche sind langfristig orientiert, manche sind eher kurzfristig orientiert. Aber auch das gehört einfach zu einer Börsennotierung dazu. Und ich sage jetzt mal, eine Mischung motiviert ja auch und hält einen ja auch am Ende des Tages fit, als wenn alle in eine Richtung springen.
Herr Bojan, was prädestiniert denn ein Unternehmen für einen Börsegang? Also welche Anforderungen und Erwartungen stellt denn die Börse? Und auch, was braucht es für einen langfristigen Erfolg an der Börse?
Gut, die Börsenregularien sind natürlich da. Da gibt es schlicht einen Katalog zu erfüllen. Also natürlich muss man in bestimmten Formaten, bestimmten Perioden, in bestimmter Form berichten. Man muss über sein Aktionariat Auskunft geben, wenn bestimmte Meldeschwellen überschritten sind. Man muss auch zeitnah über ganz besonders kursrelevante Tatsachen informieren. Aber das ist ja alles Kern der eben auch schon beschriebenen, ja, so demokratischen Ordnung, ja, die nun mal an der Börse herrscht. Es soll eben das Aktionariat möglichst zeitnah, möglichst umfassend informiert werden. Und es soll vor allen Dingen auch der Handel an der Börse unter möglichst gleichberechtigten Bedingungen, und das heißt immer unter möglichst gleichberechtigter Informationsausstattung vollzogen werden. Bis hin übrigens auch zu einer strafrechtlichen Eingrenzung, ja, bestimmter Verhaltensweisen. Also man denke an die Marktmanipulationsverbote. Man darf eben nicht im Buch simulieren, dass da eigentlich eine Nachfrage ist, wo gar keine Nachfrage vorhanden ist. Ja. Es ist natürlich nicht möglich, wenn die Produktionsanlage in China brennt, noch schnell das Aktienpaket zu verkaufen. Ja, weil das sind unmittelbar verpflichtend zu berichtende Informationen. Also da gibt es ein engmaschiges Korsett, sowohl beim Going Public wie auch beim Being Public. Und das ist etwas, worauf man sich verlassen kann und muss. Aber das ist alles nicht der Kern. Der Kern ist natürlich das wirtschaftliche Dasein der Firma in ihren verschiedenen Ausprägungen und in einer verschiedenen Zielpublikumsansprache. Und das führt uns zurück auf das, was auch schon durchklang heute, nämlich die sogenannte Equity Story. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Ja, was tue ich? Welche Märkte spreche ich mit welchem Produkt, mit welchem Zweck an? Und welchen Plan habe ich da für die Zukunft in meiner Rolle? Natürlich als produzierendes Unternehmen, in meiner Verpflichtung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in meiner allgemeinen Rolle in Staat und Gesellschaft bis hin zu den Beziehungen zur Umwelt. All das spielt natürlich heute in die Equity Story hinein und die muss sitzen. Und die muss eben nicht nur einmal sitzen, sondern die muss beim Börsegang vorhanden sein und danach muss sie gehegt und gepflegt werden. Naja, und das Resultat ist dann diese fantastische Bestandssicherung fürs Unternehmen, nämlich das dauerhafte Fitnessprogramm. Ja, man ist in einem ständigen Prozess der Selbstreflexion und hat sich so zu organisieren, dass das dann auch dauerhaft funktioniert. Wir haben einen Aspekt noch gar nicht angesprochen heute. Wir haben ja die Finanzierung umfangreich, wir haben die Sichtbarkeit umfangreich betont. Aber dieser ordnende Charakter, ja, der ist einigen Unternehmen ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Familienunternehmen, die bewusst diesen Schritt gegangen sind, um eben eine Kontinuität in den Firmenbestand reinzubekommen. Ja, ich glaube, der Herr Badach hat das bei seinem Börsengang, der Frequentist, mal so schön ausgedruckt. Ja, der hat, als er seine Rede hielt bei der Notierungsaufnahme, gesagt: Naja, wisst ihr, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mir einfach die Unternehmen angeschaut, die wirklich lang erfolgreich am Markt existieren. Aha. Und sie waren sämtlichst Börse gelistet und deswegen hielt ich das auch für mein Familienunternehmen für den richtigen Schritt. Und das Tolle am Börseprodukt ist ja, die ganzen Interessen sind ja dann austarierbar. Also wie viel Mitbestimmung will ich abgeben? Ja, wie möchte ich das gestalten? Wie viel Berichtspflicht möchte ich mir auferlegen? Natürlich gibt es für all diese Fragen Minimumschwellen, die muss man überwinden. Erst dann kommt man an die Börse. Aber dann gibt es ausdifferenzierte Marktsegmente, die man ansteuern kann, die diese Fragen dann auch unterschiedlich beantworten lassen.
Die Börse als Fitnesscenter, Sie haben schon gut trainiert, Herr Tritzka. Fühlen Sie sich gut vorbereitet?
Ja. In vielen Bereichen sind wir, denke ich, durchaus gut vorbereitet. Wir haben eine Story, die funktioniert. Wir haben gute Ergebnisse erzielt in den letzten 20 Jahren. Unsere Wachstumsstory funktioniert. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen zusätzlichen Schritt, den wir noch gehen müssen. Den einen oder anderen Fitnesstrainer werden wir wahrscheinlich auch engagieren müssen, um uns da zu unterstützen. Aber all das im Interesse der Eigentümer, weil die kriegen dann mehr Informationen, die kriegen mehr Transparenz. Und das ist es, glaube ich, wert, den Weg auch zu gehen. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir unsere Eigentümer überzeugen können, die Bestehenden und Neue auch gewinnen können, weil die auf das vertrauen können.
Ja, und es gibt ja sogar schon ein bestehendes Investor Relations Team. Also da ist ja schon ganz viel eigentlich da. Und ich meine, viele der Privatinvestorinnen gibt es ja schon seit 30 Jahren. Also das heißt, da gibt es ja irgendwie schon der Wille, langfristig investiert zu bleiben am Unternehmen, der ist ja eigentlich schon geebnet.
Ja, absolut. Und viele unserer Investoren sind seit den Anfängen oder seit sehr langer Zeit dabei. Auch eine Herausforderung, auch das vielleicht ein Indiz, dass ein nächster Schritt nicht so schlecht ist. Die Investorinnen und Investoren waren wahrscheinlich bei der Gründung des Unternehmens in ihren 40ern, ja, vor 25 Jahren. Also da ist es durchaus auch dann der nächste Schritt, auch in die nächste Generation. Und wir sehen das auch, ja, dass wenn jetzt Eltern oder Großeltern uns lange begleitet haben, das dann durchaus eine Herausforderung ist, für die Erben dann zu erklären, was das jetzt ist. Ja. Und ich glaube auch, vielleicht ist das eine private Einschätzung, dass die Bereitschaft, in ein Risiko reinzugehen, das jetzt nicht so organisiert ist über eine Börsennotiz, wie das vor 25 Jahren war. Da hat man dem Unternehmen vertraut und das Geld einfach zur Verfügung gestellt, gar nicht, glaube ich, drüber nachgedacht. Das hat sich geändert. Also wir sind nicht mehr so offen mit unseren Investments, glaube ich. Man versucht das in strukturiertere Bahnen zu lenken und das ist, glaube ich, auch ein normaler Schritt, auch wenn wir junges Publikum ansprechen wollen, dann auch moderne Methoden auch des Investments irgendwie zur Verfügung zu stellen.
Und vor allem jüngere Menschen sind ja auch eher sogar gewillt, noch an die Börse zu gehen. Das ist ja eigentlich schon fast was Positives, ja, dass die eher bereit sind, im Kapitalmarkt ihr Vertrauen zu schenken.
Sie müssen das natürlich mit ihrem Handy in der App kaufen können, die Aktien, und auch wieder verkaufen können.
Die nehmen ihr Geld selbst in die Hand, ihre Vorsorge selbst in die Hand. Und auch, vielleicht kannst du das nochmal ausführen, die Unternehmen sind ja auch zu Transparenz viel mehr gezwungen heutzutage. Also nicht nur Transparenz, was eben das Werk in China angeht oder eben irgendwelche Rechnungsprüfungssachen, sondern eben auch ESG. Ich meine, der Großteil der Berichterstattung nimmt ja jetzt die Social Corporate Responsibility ein und die Umwelt.
Absolut. Und nicht erst seit gestern, also die nicht finanzielle Berichterstattung ist integraler Bestandteil. Seit langem, wir haben kein einziges Unternehmen Prime Market bei uns, dass nicht ein Nachhaltigkeitsbericht natürlich vorliegt. In unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Bei manchen ist es absoluter Kern der Geschäftstätigkeit, aber integraler Bestandteil auch der Investorenkommunikation ist es. Es wird keine Roadshow vergehen, wo nicht danach gefragt wird.
Richtig,
und nicht dezidiert
richtig.
In einem One-on-One man Stellung beziehen muss. Das ist so. Ja.
Und bei SBO war es sogar genau umgekehrt. Da hat SBO dann den Aktionären erklären müssen, warum man jetzt Papier sparen möchte. Und den
Geschäftsbericht. Ja, da ist sich halt jeder Aktionär selbst am nächsten, ja, den Komfort eines ausgedruckten Geschäftsberichtes im Vergleich zur Nachhaltigkeit, ja, kein Papier mehr zu verbrauchen und sogar Kosten zu sparen. Aber vielleicht als Anekdote, die WEB hat uns geholfen, auch unsere ESG-Performance zu verbessern, weil wir vor gut 2 Jahren 7000 Quadratmeter Photovoltaik in die Freifläche gestellt haben. Und das hat uns die WEB aufgestellt. Also deswegen nochmals, das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und wir produzieren mit Unterstützung der WEB unsere eigene Energie und decken zumindest Teile unseres Energiebedarfs mit Photovoltaik ab.
Herr Madder, Do's and Don'ts, um für Investoren und Investorinnen in einem herausfordernden Marktfeld aktiv zu sein, zu bleiben. Was sind denn Ihre Geheimtipps für Börsenfrischlinge?
Also im Prinzip ist es schon angesprochen worden, das eine ist, börsefit zu werden. Und was ich hier mitnehme, ist man hier schon auf einem sehr guten Weg. Man hat dann Investor Relations, man hat die Plattform, man berechnet seinen Kurs. Also ich glaube, was das Thema bereit sein für die Börse, das Börse-Listing, was natürlich ein sehr wichtiger, strukturierter Prozess ist, wo Rollen verteilt, richtig verteilt werden müssen, wo man gut begleitet werden muss, wo die Kommunikation stimmen muss. Über Equity Story haben wir schon gesprochen. Da seid ihr schon auf einem sehr guten Weg. Die eigentliche Arbeit beginnt dann aber auch, vor allem auch danach. Und es muss einem bewusst sein, dass Zeit, durchaus auch Kosten und Kapazitäten notwendig sind, um eben dann, wenn man an der Börse ist, regelmäßig zu berichten. Die Pflichten sind enorm, was jetzt Meldepflichten betrifft, was Dokumentationspflichten betrifft, Transparenzpflichten, Aufsicht, Jahresabschluss, Jahresabschlussprüfung, ÖPR, APAP, you name it, da kommt vieles auf einen zu, wo man selbst für uns als Unternehmen mit knapp 600 Millionen Euro auch auf der Hut sein muss, dass einem dieses ganze Regulativ auch nicht den Pragmatismus und die Geschwindigkeit nimmt. Und in diese Strukturen, in diese Prozesse muss man investieren. Und das gehört aber einfach auch dazu, um die Vorteile, Zugang zu Kapital und Sichtbarkeit und Wahrnehmung, auch die positiven Aspekte letztendlich mitnehmen zu können. Was ganz, ganz wichtig ist, ist authentisch zu bleiben und auch ehrlich zu bleiben. Keine Geschichten zu erzählen, die man nicht erfüllen kann, weil wenn man Vertrauen verliert, wenn man Reputation verliert, dann wird man auch nicht erfolgreich sein. Und man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich die Zeit für die Investoren nehmen, Investoren zu betreuen, neue Investoren anzusprechen, das darf man nicht unterschätzen, aber es ist am Ende des Tages, ist es wert. Und so gesehen, solltet ihr zu dieser Entscheidung kommen, wünsche ich euch alles Gute.
Herr Tritzke, 1999 waren Sie als Vortragender an der DePaul University in Chicago ein Jahr tätig und das war ja die Börsezeit schlechthin und damals wurde noch gehandelt auf dem Parkett. Heute ist das nicht mehr ganz so, du kannst gleich was sagen. Sie sind ja mit der WEG Windenergie in 8 unterschiedlichen Ländern tätig, also Sie sind viel internationaler aufgestellt, als die meisten wissen. Warum gehen Sie nicht zum Beispiel in Kanada an die Börse? Ist doch auch ein schönes Land.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht machen. Nein, aber Spaß beiseite. Wir sind ein österreichisches Unternehmen. Der Großteil unserer Aktionäre sind Österreicher. Also 90%+ unserer Eigentümer sind Österreicher. Von daher bietet sich der Handelsplatz Wien an. oder es hat sich eigentlich für uns die Frage gar nicht gestellt, woanders hinzugehen. Auch unsere Zielgruppe, auch das unterscheidet uns vielleicht im ersten Schritt vom einen oder anderen Unternehmen, sollen Privatinvestoren bleiben. Ja, wir werden natürlich auch institutionelle Investoren haben, aber die Kernzielgruppe, das ist die Idee oder der Spirit der WEB, Privatpersonen die Möglichkeit zu geben, zu investieren. Und da wird der erste Schritt, werden wir uns an Österreicher und Österreicherinnen wenden, als potenzielle Investoren, und da passt Wien einfach wirklich gut dazu. Und in 10 Jahren geht man vielleicht dann den nächsten Schritt, wenn wir dann größer sind.
Ja, da ist die Vision schon da. Aber darf ich da noch gleich nachfragen, weil Sie haben ja eh auch schon Erfahrungen mit Anleihen an der Wiener Börse. Mhm. Sind Sie mit dem Service zufrieden?
Super. Auch da, was soll ich sagen? Nein, das funktioniert wirklich gut. Ich denke, wir haben da auch Glück gehabt. Wir haben seit 2010 Anleihen notieren an der Wiener Börse. Das Thema Nachhaltigkeit gab es 2010 auch schon, aber es war natürlich viel, viel kleiner. Das heißt, wir haben da auch ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich gehabt vor 15 Jahren mit einer nachhaltigen Anleihe, die sich auch wieder an Privatinvestoren richtet, mit einer sehr kleinen Stückelung. Und ich glaube, von daher waren wir für die Börse auch interessant als Emittent, und Betreuung ist wirklich perfekt. Also herzlichen Dank an Sie, aber natürlich auch an Ihr Team, die uns so wirklich toll betreuen.
Herr Mader, könnten Sie noch einmal neu beginnen? Würden Sie wieder Wien wählen?
Ich denke ja. Ich denke ja. Warum? Wir sind in Wien im ATX. Damit hat man, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Sichtbarkeit und Wahrnehmung, als wenn man an einer großen Börse ein kleiner Fisch wäre und das Thema Liquidität nicht hätte. Und ohne jetzt Rosen zu streuen in dieser Runde, die Wiener Börse hat ein sehr gutes Team. Das ist Unterstützung auf der einen Seite bei Roadshows, aber auch bei Kapitalmarktkommunikation. Sie gibt einem die Bühne, sich präsentieren zu können. Es ist eine sehr, sehr gute Interaktion. Man ist sich nahe, man ist sich regional nahe und es hat alles seine Vorteile. Und so gesehen, ja.
Herr Borschan, Sie waren 1999 selbst Wertpapierhändler. Und inzwischen natürlich auch, waren Sie auch CEO der Stuttgarter Börse. Jetzt seit 9 Jahren leiten Sie die Wiener Börse. Was bietet Wien?
Also Wien bietet außer genau das, was gerade gefallen ist. Und das hört man natürlich gerne. Das war übrigens, weil nach den Tipps für den Börsengang und das Börsenlisting gefragt wurde, auch nochmal ein ganz guter Tipp, glaube ich. Gern auch einen Zwischenschritt über Fremdkapitallisting zu versuchen, ja. Also eine Anleihe zu begeben und im ersten Schritt mal die Anleihe zu listen, weil es einen mit dem Markt bekannt macht und dann auch einen eingeschränkten Pflichtenkanon so erstmal mit sich bringt. Aber er ist schon Kapitalmarkt und Börse-like, ja. Also man kann sich über ein Anleihelisting gut nähern, ja. Insofern entwickelt ihr euch wirklich zum Role Model, ja. Wie man sich vorbereitet, zumal eure Story auch noch mit dem Markt so resoniert, ja. Das ist ja auch noch vielleicht ein Punkt, den man erwähnen muss. Es kommt schon auch aufs richtige Zeitfenster an. Der Markt muss natürlich aufnahmefähig sein. Es muss eine Equity-Story sein, die mit dem Markt resoniert. Und deswegen ist ja Vorbereitung so wichtig, dass man vorbereitet ist, um dann floaten zu können, wenn das Fenster sich öffnet. Ja. Naja, und ansonsten, was spricht für Wien? Ja, es ist ja nicht so, dass man SBO nicht auf 600 verschiedenen Plattformen handeln kann. Ja, also es ist ja so, ihr habt, ohne dass ich es jetzt nachgeschaut habe, wir haben Dutzende von zustimmungsfreien Zweitlistings an der Euronext, an der Frankfurter Wertpapierbörse, in wirklich mittlerweile wahrscheinlich Hunderten von bankinternen Systemen. Und diese Systeme bieten ja alle letztlich eine sehr einfache Dienstleistung an, die unmittelbar mit unserer Hauptdienstleistung konkurriert, nämlich Anlegerin A mit Anleger B auszutauschen. Ganz einfacher Geschäftsvorfall, ja, das klassische Geschäft einer Börse. Und warum konzentrieren wir trotzdem Hauptumsatz auf uns? Naja, weil es die alte Frage von Liquidität und Sichtbarkeit geht. Und in der Größenordnung, in der sich unsere Unternehmen nun mal volkswirtschaftlich bewegen, ja, und wir führen diese Diskussion ausschließlich zahlenorientiert und substantiiert, weil da kann man ja schnell esoterisch werden, warum jetzt an welchen Börsenplatz geht und an welche Plattform und wo man besser aufgehoben ist. Und da zeigen eben alle Berechnungen, dass in den Größenordnungen unserer Marktkapitalisierung, also ich sag mal von einer halben Milliarde dann bis zu einstelligen Milliarden Bewertungen, dass da die Wiener Börse eindeutig den höheren Umsatz bietet. Das liegt unter anderem an ganz vordergründigen offensichtlichen Effekten, nämlich einer ATX-Mitgliedschaft schon bei international vergleichsweise kleiner Bewertung. Und dann ist eben ganz einfach, bist du Nummer 9 oder Nummer 12 im ATX oder Nummer 378 an der Euronext. Und das wird dann unmittelbar in den Umschlagszahlen, in der Umschlaghäufigkeit und letztlich dann auch in der Bewertung natürlich sichtbar.
Ja. Ja, spannend. Eine authentische Geschichte, Finanzierung für den richtigen Zweck. Spannende Einblicke, die Wiener Börse, eine Finanzierung mit viel mehr Vorteilen, als die meisten wissen. Sie sind jetzt auf jeden Fall gut informiert. Vielen Dank an alle.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.